ARD.
Ich habe 7 Jahre lang neben einem Junkie geschlafen, ohne vom Konsum zu wissen. Ist das krank?
Und mit diesen Worten heißen wir dich herzlich willkommen, liebe Jenny.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Herren. Dein Lieblingspodcast hier auf dem SWR3. Falls du das noch nicht wusstest, weißt du es jetzt. Direkt mal den Like-Button drücken, abonnieren. Meine Wenigkeit Roman Lemke, der, ja, Junkie in der Runde. Aber ich bin nicht allein. Ich sitze mit der Herrin, die mir direkt gegenüber sitzt. Nina Workhardt.
Hallöchen. Schön, dass wir wieder hier sind. Heute auch mal wieder zu viert am Tisch mit jemandem, auf den wir uns eigentlich schon seit vielen Staffeln freuen. Aber erstmal weiter zu unserem Zugpferd, oder?
Unser Zugpferd. ich mag wiederum und sagt auf dem SWR.
Also Ex-Gangster, Pony-Penis, Pollux.
Ja.
Pony-Penis.
Wie ein laufender Penis auf 2 Beinen. ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich habe richtig Lust jetzt, Freunde.
Was ist los?
Wegen deiner Frisur.
Nein, weißt du, was das Schlimmste ist? Dass mir vorgeworfen wird, dass ich zu oft den Penis ins Spiel bringe. Und dann legen mir aber andere das so hin.
Im Mund quasi.
Ja, mir legen das andere in den Mund. Und dann wundern sie sich, dass kommt. Weißt du so? Das ist ja dann nur so, wer A sagt, muss B sagen. Und weißt du, an was mich das erinnert? An die Schule.
Oh.
Wo dann ich den Verweis kriege. Dabei hat jemand anders irgendwas Lustiges gemacht. Und ich habe dann nur... Das ist dieses so, du bist hoch und ich verwandle den.
Weißt du, was ist lustig? Ich war der Typ, der...
Du hast gerade immer der wandelnde Penis. Und dann geht's los. Weißt du, das ist ja klar, dann kommt's.
Dann kommt's.
Ja.
Ihr Lieben, wir sind heute zu viert. Und Nina hat es schon angekündigt. Wir freuen uns eigentlich seit Staffel 1. Und also, ihr da draußen kennt die Person eigentlich alle schon.
Ja.
Meine Frau ist da.
Jenny!
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich mich auch.
Gerade heute benehme ich mich so daneben, Mensch, jetzt wirklich.
Sie kennt dich ja.
Ich bin enttäuscht von dir.
Du bist gar nicht enttäuscht von mir.
Wie erwartet.
Kennen wir nicht anders.
Ja, das ist eher.
Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie ist es eigentlich neben Roman Lemke? Nein, wie ist es eigentlich neben einem Junkie?
Zu koexistieren.
Neben einem Junkie aufzuwachen. Also zu leben, ohne es so zu wissen, weil er das gut versteckt hat. Das wird heute unangenehm für mich, wahrscheinlich an vielen Stellen. Aber ich freue mich auch drauf, weil, ja, machen wir zen-mäßig. Man muss manchmal direkt durchgehend, um zu heilen. Hi Baby, schön, dass du da bist.
Hi mein Schatz.
Also da gibt es schon einige Fragen, die sich so angesammelt haben über die Jahre.
Finde ich auch.
Wir leben zusammen seit 12 Jahren, ne? 25 haben wir jetzt.
Ich fange mal hinten an. Ist auch bekannt für. Ich weiß noch, wo ich war, als wir unser erstes Telefonat hatten. Und ich dachte, oh, wie der mir aber ins Ohr säuselt. So, das ist nicht schlecht, den würde ich haben, das Reibeisen. Und dann muss ja ein Moment gewesen sein, wo er zu Hause gesagt hat, du Schatz, da kam eine Anfrage von Maximilian Penis. Der will, dass ich in den Podcast bei die SWR komme. Wie kannst du dich daran erinnern, als das losging?
Nicht wirklich.
Gar nicht. Also hast du dir keine Sorgen gemacht, da kommt er jetzt noch ein Podcast mit der Gangster, der Junkie und die...
Oder hast du einfach
raus
nicht
gewonnen?
Ja, genau. Nee, ich fand's spannend eigentlich. Also ich fand's von Anfang an ein bisschen schwierig, ihn als Junkie zu bezeichnen.
Mhm.
Weil ich stelle mir unter einem Junkie eigentlich jemand vor, der an der Nadel hängt, irgendwie im Bahnhofsviertel rumrennt und auf den nächsten Schuss wartet. Mhm. Und das war er ja nie. Also er ist schon ein sehr milder Junkie, wenn man das so sagen kann.
Mhm. Das ist eigentlich der erste richtig gute Punkt, weil ich glaube, die meisten Menschen stellen sich einen Junkie wirklich vor, wie wir das aus Bahnhofsgegenden in der Endstation kennen.
Mhm.
Und vergessen dabei oder haben gar nicht auf dem Schirm, wie viele Junkies eigentlich in der Mitte unserer Gesellschaft unter uns sind. Also besonders in leistungsstarken Jobs wie der Vertriebsbereich zum Beispiel. Da wird so viel konsumiert, ohne dass man denkt, ach, alles voller Junkies hier.
Ja, genau. Ja,
oder im Medienbereich. Also wir sind mittendrin, aber ich habe hier noch keinen gesehen. Außer mich selber in den Spiegel gucke. Aber Medienbereich, Fließbandarbeit, so alles, wo Druck ist.
Ja, weil die in Anführungsstrichen normal rumrennen. Du siehst es denen halt nicht an.
Deswegen haben wir es ja auch gemacht, dass wir den Begriff so einfach mal erweitern, so, weil ich würde ja tatsächlich auch den klassischen Alkoholiker. Das ist ein Junk. Das ist für mich genau das Gleiche so, deswegen haben wir da diesen Begriff ja benutzt. Okay, aber ja, ist natürlich klar, dass der Begriff dann erstmal was mit dir gemacht hat, ja.
Vielleicht für alle da draußen, mit denen der Begriff auch gerade was macht, also Max hat es ja gerade schon angedeutet, das ist natürlich hier Marketing, um Aufmerksamkeit zu erregen. Uns ist selbst absolut bewusst, und wir haben es in allen Staffeln angesprochen, dass es eigentlich eine Beleidigung ist für Menschen mit einer Konsumstörung, die eigentlich Traumapatienten sind. Und ich hoffe, das ist euch auch mittlerweile bewusst.
Und eins muss man sagen, wenn was wirklich gut geklappt hat, dann war es dieses Marketing, weil das war der Grund, warum so viele Leute nicht zu uns gekommen sind, keiner uns einen Werbevertrag gegeben haben, uns viele der Plattformen einfach ein Sternchen in den Titel reingeballert haben und überhaupt uns jeder erstmal ablehnt. Also Marketing haben wir verschlafen.
Wir mögen es schwierig.
Wir
wollen nicht den einfachen Weg, genau.
Nicht direkt anfangen, okay.
Wollen wir vielleicht am Anfang anfangen?
Ja, also
gerne. Wie lernt man einen Junkie, von dem man es nicht weiß, kennen?
Wo findet man einen Roman?
Ja,
genau. Also ich habe mich gesucht. Tatsächlich war ich in der Phase in meinem Leben, wo ich eigentlich gar keinen Bock auf eine Beziehung hatte. Ich hatte gerade eine ziemlich beschissene, schwierige OP hinter mir und war so ein bisschen ans Bett gefesselt am Surfen im Internet. Und auf einer Plattform, die sich Yappi nannte.
Ich lieb's immer wieder.
Ja,
ich
weiß es wieder. Das ist die. Gibt's die noch?
Wollte ich gerade fragen.
Ich habe nicht mehr geguckt. Obwohl, ich müsste eigentlich mal, um unsere alten Dialoge nochmal rauszuholen.
Ja, ihr habt eure Accounts noch. Schreiben.
Ihr habt eure Dating-Plattform überlebt. Das ist ja auch gut für
aber dann, also wer Yappi noch kennt, herzlich willkommen mit Ager.
Ja, das war so eine Mischung aus, vielleicht würde man sagen, heute Facebook und Tinder.
Aha.
Ich habe es damals nur benutzt, um eigentlich wie bei Facebook zu schreiben, weil eine Freundin von mir hatte kein Facebook und war irgendwie der Meinung, ja, komm doch dahin, alles klar. Und
deine Freundin ist auch geil, sie so, ach, dieses Facebook-Zeug, das wird sich nicht durchsetzen. Komm doch mal auf
mich. Das ja. ist die Zukunft.
Aber es gibt sie noch anscheinend, also, ne?
Okay, gut.
Und ich habe da eigentlich gar keine Erwartungen gehabt. Ich wusste auch erst später, dass das eigentlich was ist, wo man sich zum Daten verabredet, hauptsächlich.
Ich wusste es gar nicht.
Wie hat dich denn dazu gebracht, dich da einzuloggen?
Ich sag ja, ich bin alt. Das war das erste Ding, was ich an Online-Forum-Austausch, Social-Media-Ding mit 14 kennengelernt habe. Und da habe ich irgendwann mal einen Account gemacht. Damals noch, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Das hat meine Mutter mir noch eingerichtet. Hier Grindr, mein Kleiner.
Unser Leiter braucht doch eher einen Grindr-Account. Oh.
Danke, mein Elternhaus. Ihr habt aus mir gemacht, was ich bin. Nein. Ja, aber dankbar bin ich. Danke. Und dann war ich halt da.
Ist das so ein Berliner Ding? Sorry. Ich kannte das gar nicht. Yappi war mir hier jetzt nicht geläufig.
Es war schon übergreifend. Also ich habe da viele kennengelernt in ganz Deutschland.
Hast du andere Männer kennengelernt?
Also ich habe mich mit niemandem da getroffen. Roman war tatsächlich der Einzige.
Oh.
Ansonsten habe ich immer nur geschrieben. Ja.
Konntet ihr da Sprachnachrichten?
Nee, Sprachnachrichten gab es nicht. Das war das Witzige. Also ich habe ihn da noch gar nicht gehört. Also seine markante Stimme kannte ich da noch gar nicht.
Ah.
Er hat halt nur sehr viel Scheiße gelabert und war sehr, sehr witzig. Aber eigentlich war es ja so, dass du kannst da Emojis verschicken. Und zu bestimmten Jahreszeiten gab es dann irgendwelche Events. Und im Sommer war das ja, wo wir uns kennengelernt haben, 2012. Hat er mir einen Gartenschlauch geschickt. Und ich
wie
war
sexy.
So, ja. Da, ich war so, was ist das denn für ein Vogel? Ist das ein Flirtversuch oder was soll das werden? So, und darauf sind wir dann ins Gespräch gekommen.
Was antwortet man denn auf einen Gartenschlauch?
War das dein Dickpick oder was?
Naja, ich hab ihn auch eins zurückgeschickt erstmal.
Okay.
Welches hast du geschickt?
Na, auch einen Gartenschlauch.
Ach so,
weil ich dachte so.
Zurücknass machen.
Ja, genau. Also die beste Art und Weise, damit umzugehen.
Und was zum Teufel hast du bitte damit gemeint?
Ich wollte, also das war wirklich einfach ein super naiver Flirtversuch von einem
unbeholfenen
um die 20-Jährigen mit Entwicklungsverzögerung.
Ja.
Okay, die spritze ich jetzt nass.
Ah,
ich der zieh ich am Zopf.
Doch, eigentlich wie so ein, ja doch, wie früher in der Grundschule oder
ja,
so,
ne? Ihr wisst aber
Junge,
schon.
Junge, Mädchen.
Eher ein bisschen.
Das ist ja unfassbar süß, die spritze ich jetzt nass.
Das ist wirklich süß, das ist fast schon romantisch.
Danke.
Nostalgisch.
Du hast es
nostalgisch. Ja.
Du auch, Baby.
Der Romantiker unter uns.
Wie hat der Romantiker denn das erste Date geplant? Ich frage Jenny.
Also,
es wäre fast nicht dazu gekommen, weil ich habe dann zwischen Tür und Angel mal erwähnt, dass ich ja gerade eine Fuß-OP hinter mir hatte, beziehungsweise ich habe wortwörtlich gesagt, ich habe mir gerade den Fuß brechen lassen, ich kann gerade nicht mich irgendwie treffen oder so. Und er war dann so, naja, warum hast du dir nicht den Arm brechen lassen? Dann hättest du ja wenigstens rausgehen können. Und ich war so, was für ein Arsch ist das denn? Dann habe ich das Ganze aufgeklärt, weil ich mir schon dachte, okay, der wird das einfach nicht gecheckt haben. Und dann war erstmal kurz Funkstille und dann hat er sich gefühlt eine halbe Stunde entschuldigt, wie unaufmerksam und wie scheiße und bla bla bla. War schon sehr amüsant, sehr niedlich. Und dann kam er gleich auf dicke Hose und wollte mich in die damals noch U2-Arena einladen, auf irgendein Konzert von irgendeinem...
VIP-Loge.
Ja, VIP-Loge. Ganz wichtig, muss da noch dazu schreiben, von irgendeinem so komischen Pianisten oder irgendwas war das, glaube ich, irgendein Klassik-Konzert.
Lang auf dem Hut. Der hat schnelle Finger.
Und ich dachte mir nur so, ey, was ist los, ey, übertreibt man nicht. Und dachte mir, ja, wir können mal was essen gehen, das reicht. Und ich glaube, damit habe ich ihn schon mal geschockt, wie die will noch was essen gehen.
Wie die will ich in dieser Arena, weiß nicht, wie geil das da ist, dachte ich mir so. Ich kann nochmal sagen, zu der Zeit habe ich mit meinem ehemaligen besten Freund Paule im Plattenbau und wir haben uns eine Einzimmerwohnung geteilt.
Boah.
Und da war, ey, ich habe Zutritt zu dieser Loge und ich bin ein Plattenbaukind da aus dem Osten, so Konsum seit schon mittlerweile, weiß ich nicht wie viele Jahren, super intensiv. Und jemand sagt ja, ich habe mir den Fuß berechnet. Und ich habe mir so, ja, da kannst du gar nicht mehr wegrennen. So, das war meine Logik. Hä? Wie kann man denn von irgendeiner Scheiße, die man baut, wegrennen, wenn man sich einen Fuß brechen lässt? In meiner Welt war es so, irgendjemand hatte gesagt, pass auf, Arm oder Fuß. Und sie hat sich für den Fuß entschieden.
Das war dein Gedanke dazu. Ein medizinisch notwendiger Eingriff kam dir nicht plausibel vor.
Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Zahnarzt kannte ich.
Ja, es ist jetzt nicht alltäglich. Ne? Sonst, wenn du Fußball spielen gehst und dich dann da richtig hinbrezelst und dir was brichst, klar, dann ist es ein Bruch, den du selber verschuldet hast, mehr oder weniger.
Jetzt musst du mich fragen, was war denn mit deinem Fuß?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich habe an beiden Füßen Hallux Valgus. Das ist so eine Art... Oh, wie sagt man da? Also der große Zehknochen kommt weit raus so und verschiebt sich immer mehr, bis du irgendwann nicht mehr in Schuhe passt, alles wehtut. Und da kann man eine OP machen lassen, wo das weggeschmürgelt wird und in manchen Fällen der große Zeh gebrochen wird mit Absicht und neu zusammengesetzt wird. Und das war das Ding.
Jetzt ist natürlich das eine gute Sache, wenn du eine Frau kennenlernst und den gebrochenen Fuß hat, weil dann kann die nicht weg, weißt du?
Ja.
Das ist immer so eine Sache, dafür, das finde ich richtig, da weiß ich schon, okay. Und jetzt ist ja dann die Sache, wie hat er sich jetzt weiter reingebieselt, nachdem er es versucht hat mit den langen, langen Tickets?
Na, wir haben uns dann wirklich verabredet zum Essen und das war dann zu einer Zeit, wo ich schon einigermaßen ohne Krücken laufen konnte wieder. Also war auch zum Glück Sommer, also ich musste da nicht irgendwie dann Angst haben, dass ich mich da irgendwie glatteismäßig auf die Fresse packe oder so. Und ja, wir haben uns dann getroffen und sind in ein richtig schickes italienisches Restaurant gegangen, was es leider nicht mehr gibt. Ja.
Ach, schade. Oh, schade.
Das wollten wir eigentlich auch zu unserem Jahrestag mal wieder besuchen, aber egal. Auf jeden Fall dachte ich da schon, wow, der kann reden. Also die meiste Zeit hat Roman, glaube ich, geredet, so 80-20.
Oh, das ist schon viel. Gab es denn vorher Kontakt, also wie lange habt ihr ungefähr auf Yappi geschrieben oder habt ihr dann irgendwann Nummern getauscht, bis es zum ersten Date kam? Weil du sagst, du bist dann schon ohne Krücken unterwegs gewesen.
Genau, ich weiß es leider nicht mehr genau. Also im Frühjahr irgendwie haben wir uns da kennengelernt und so 3-4 Wochen vielleicht. Also es war jetzt nicht allzu lange. Auf jeden Fall hat er natürlich nach der Nummer gefragt. ich habe die ihm auch gegeben und das war eine ganz witzige Situation, da erinnere ich mich noch gut dran.
Das ist peinlich.
Meine Cousine war bei mir zu Besuch und ich dann schon so, ja okay, gut, ich gebe den jetzt meine Nummer, ich will den ja auch treffen, also macht ja auch schon irgendwie Sinn, wegen Verabreden und so. Und ich schicke die Nummer und keine 10 Sekunden später klingelt mein Telefon und wir gucken uns nur so an und denken so, das ist er jetzt nicht wirklich, oder? Also kam gleich der Kontrollanruf, ob ich jetzt vielleicht ein Fake bin oder nicht. Ja, ja, und da habe ich ihn dann zum ersten Mal gehört und da muss ich schon sagen, okay, ja, das klang schon ganz anständig.
Das ist nicht nur ein Kontrollanruf, sondern er weiß natürlich auch.
Nein.
Ja, du wusstest, dass deine Stimme gut ankommt. Hör mir bitte auf. Männer wissen schon. Und dann hat er bestimmt auch so ein bisschen so noch mehr.
Noch
so.
Raspier.
Nein.
Er war aufgeregt.
Ich bin übernaiv, Digga. Weißt du, warum ich angerufen habe?
Also, Jenny?
Ich hab's wirklich nicht gedacht, dass ich so ein Glück haben kann.
Das war eigentlich
der Grund.
Die ist echt.
Ich habe Angst, weil ich habe mich auch verletzlich gezeigt. Wir haben ja vorher eine Menge miteinander geschrieben. Hm. Und ich hatte einfach Angst, verletzt zu werden. Ja, dass es eigentlich nicht gibt, dass ich verwascht werde hier.
Jenny, hattest du denn in den 3-4 Wochen, in denen ihr nur geschrieben habt, schon irgendwie an der Verhaltensweise von Roman ja, Indikatoren feststellen können, dass er konsumiert. Also wann er zurückschreibt, wann er nicht zurückschreibt, wie er antwortet. Gab es da irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Überhaupt nichts. Also dadurch, dass ich ja wusste, dass er arbeiten ist den ganzen Tag, wusste ich schon, dass wir jetzt nicht, also ich habe ja Langeweile geschoben, ne? Ich war krank zu Hause ans Bett gefesselt, mehr oder weniger, dass wir da nicht so den ganzen Tag überschreiben können. Aber an seinem Verhalten ist mir eigentlich gar nichts aufgefallen.
Dann andere Frage, kanntest du vor ihm Leute, die konsumiert haben?
Ja, allerdings bezieht sich das nur auf Alkohol und Gras. Ja.
Okay, das ist nämlich ein großes Thema, weil ich glaube, man unterschätzt, wenn man selber konsumiert hat oder mit Konsumenten rumgehangen ist, unterschätzt man, wie schwer es ist, es zu erkennen, wenn man es nicht weiß.
Ja.
Man kennt es ja dann eigentlich nur irgendwie, dann kennst du es aus einem Tarantino-Film so irgendwie, aber dann haben die halt auch noch eine weiß gepuderte Nase oder so. Und, aber so dieses, und was noch dazu kommt, du müsstest eigentlich die Baseline von dem Menschen kennen, wenn er nüchtern ist,
genau.
Damit dir auffällt, wenn er drauf ist.
Für den Vergleich,
genau.
Klar.
Ich habe keinen Vergleich gehabt. Also genau. Das ist es ja nämlich, was so schwer war.
Und was jetzt Nina gesagt hat, zum Beispiel dieses, wann schreiben Leute zurück und so, ne? Das sind so Sachen, das musst du erstmal verstehen, dass das Leute so machen, dass dann halt auch irgendwie zu komisch unregelmäßigen Zeit vielleicht mal eine Antwort kommt.
Ja.
Und sonst denkst du einfach, das ist halt der.
Ja, dass man das auf irgendwelche Substanzen zurückführen kann, damit hatte ich überhaupt
nicht mal den Gedanken. Aber du warst ja drauf.
Ja, klar. Also wenn ich, was hat Zick damals gesagt, wenn ich Hermann als Hermann vorstellt, ist es Hermann so.
Dann ist es Hermann, du genau. Dann denkst du nicht, das ist Peter. Ja,
genau. Ja, ich war zu der Zeit auf jeden Fall drauf. Ich habe aber schon gemerkt, dass das mir gefällt. Also hier zu schreiben, dass es irgendwie was Besonderes ist. Und dann habe ich natürlich gnadenlos gelogen beim ersten Date.
Hatte er solche Sachen wie, als dann ein bisschen später, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, sowas wie, jetzt hat er heute wieder keinen Appetit oder boah, ey, der arme Roman, der schläft nicht so gut ein aufgrund seines schweren Lebens und so und er hat ein bisschen Schlafprobleme und so. Gab es solche Sachen?
Nein.
Was ist denn mit dir los?
Ich kann dir auch genau sagen, warum.
Warum nicht?
Ich habe halt sehr systematisch konsumiert.
Also, mit Plan.
Erzähl mal, nimm mal uns mal mit in deinen Plan.
Ja, voll. Also ich bin wach geworden, erstmal zum Wachwerden ein paar Nasen, dann zur Arbeit, Nasen, Alkohol irgendwann zwischendrin. Ich habe ja damals in der Grafikabteilung gearbeitet und ja, bist halt ein Kreativer, ne? Das gehört halt irgendwie so dazu. Das fällt also in der Branche nicht auf. Dann brauchst du in der Pause eine Tüte, dann rauchst du dich wieder runter irgendwie. Hast auch Hunger, weil Fressfleisch. Und es war für mich ja auch so normal, dass ich natürlich auch gegessen habe. Also ich habe mir nie meine körperlichen Grundbedürfnisse, das alle Konsum war ja psychisches Grundbedürfnis, beziehungsweise Ersatz für psychisches Grundbedürfnis, wenn man ganz genau ist. Und ja klar, ich habe gegessen, ich habe ganz getrunken, aber ich habe es gut
hinbekommen. Es ist auch Koks gewesen hauptsächlich, ne? Also wirklich. Mhm. Und es ist tatsächlich, Koks ist von den ganzen Sachen, die so heftig sind, ist es eigentlich noch die du am längsten, glaube ich, verbergen kannst.
100%. Mhm.
Weil eben Amphe sogar ist auch schwieriger, weil dir das Essen halt so viel schwerer fällt. Mhm. Und dass dieses auch irgendwie dann andere Leute mal aussehen oder so. Auf Koks geht es schon eher.
Ja, Koks verursacht bei den meisten Leuten nicht so viele Charakteristiken wie irgendwie so ein unruhiger Kiefer und sowas. Das
auch,
hat,
genau.
Also diese Sachen sind da schon noch mehr kontrollierbar als bei anderen.
Ja, und es war ja auch perfide. Also ich konnte es einfach gut verstecken, weil ich mein Leben lang gelernt habe. Ich muss es verstecken.
Ja, und wir hatten an dem Tag auch darüber gesprochen, gerade so was das Kiffen angeht. Du hast mir dann erzählt, dass du auch kiffst.
Vorsichtig mal. das harmloseste reinwerfen so.
Ja, genau. Und Alkohol trinken, das war ja klar, das haben wir beide an dem Abend ordentlich gemacht. Bin ich auch einiges gewohnt gewesen zu der Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, das geht ja noch, weil ich hatte auch, was das Kiffen angeht, schlechte Erfahrungen. Also bei mir ist es so gewesen, es hat bei mir einfach nicht gewirkt. Ich fand es sinnlos. Gerade so Joints, so macht gar keinen Sinn für mich. Ich bin auch Nichtraucher, also macht noch weniger Sinn. Und in der damaligen Beziehung war es so, dass derjenige halt Psychosen hatte, die probiert hat, irgendwie durchs Kiffen wegzukriegen oder die vielleicht auch dadurch ausgelöst wurden, das weiß ich nicht so genau. Und da dachte ich mir, so einen will ich nicht nochmal haben. Also da dachte ich mir, okay, wenn er sagt, gelegentlich, bei meinem Ex war es ja jeden Abend, dann ist es okay, damit komme ich klar.
Und das hat sie auch am ersten Date gesagt und ich war direkt so, okay.
Aufpassen,
was du sagst. Ich habe intuitiv die Vergangenheitsform gewählt. Ja, ich habe mal gekifft und also ich trinke jetzt Alkohol und gelegentlich kiffe ich mal ein. So richtig runtergeredet. Und ich dachte mir, wenn du den Rest nicht erwähnst, ist es ja auch kein Lügen.
Ja, ich habe nicht nachgefragt.
Kommt der alte Vertriebler wieder durch.
Und ja, aber man weiß auch, ich kenne die Situation ganz genau, man weiß auch so dieses, es wäre jetzt cool gewesen, wenn sie gesagt hätte, oh, ich auch hin und wieder so, aber wenn sie sagt, nee, du siehst an den Augen schlechte Erfahrungen und auch ja Ex-Freund psychotisch, dann weißt du, oh, dann will sie wahrscheinlich nicht noch das machen.
Und
du fährst zurück, komplett.
Ja, voll. Und trotzdem, also wir haben uns dann die erste Zeit gedatet und natürlich hat sie mein Leben ein bisschen kennengelernt und ich ihr Leben kennengelernt. Und irgendwann hat sie dann meine Kollegen auch kennengelernt.
Kollegen beruflicher Natur oder meinst du jetzt so meine Freunde? Nee,
beruflicher.
Er hat mich am ersten Date direkt in sein Büro reingeschleppt und ich dachte mir, will der jetzt, dass hier was läuft oder was? Weil war ja geschlossen schon abends, das Büro. Das war keiner da.
Hat
er
einfach nur mein Büro zeigen.
Warum wolltest du denn
Büro zeigen? Weil ich stolz drauf war.
Ja, zeigen, genau, dass er ein Büro hat und dass er einen Job hat.
Das war halt auch wirklich schick und dann standen da so ein paar Beauty-Gedöns rum und da hat er mir direkt ein Set geschenkt.
Der
und
Joker.
So. Ja, ja. Also da zu arbeiten war schon nicht
war schon
so verkehrt, wenn man da so an so ein paar Pröbchen dann
irgendwo rankam. Abteilungsleiter der Liebe, sag ich
mal. Das ist aus deinem Mund.
Das war schon irgendwie ganz putzig, obwohl ich ihn da ein bisschen schon unterstellt habe, der will, dass da jetzt was läuft oder so.
Der will mich jetzt mit Pröbchen kaufen.
Ja,
hier.
Genau.
Weißt du, das ist immer, ja, und das Ding ist ja immer, Männer, wir machen dann immer so unsere Sachen. Und dann denken wir immer so, hey, sehr clever. Und die Frauen denken sich immer, jetzt will er das und jetzt macht er so und dann will er das und so. Oh, wie kriege ich den jetzt da weg? Und so. Und wir so, und legen den Arm so drüber. Ja, gut.
Auf jeden Fall hat sie irgendwann den Kosmos mitbekommen, in dem ich lebe, weil meine Arbeitskollegen und da gibt es eine Situation von einer 13.07.2012. Also der Tag, an dem wir dann wirklich zusammengekommen sind, da waren wir auf einer Party. Wie hast denn du das wahrgenommen da damals?
Also das war eine Homeparty von einem Kollegen von dir, der hat, glaube ich, Geburtstag gefeiert oder so.
War der Fotograf vom Unternehmen.
Genau, und wir sind dahin, ich hatte mich drauf gefreut und alles und wir haben da dann erstmal ja alle kennengelernt und was getrunken und es war schon später, also wir waren schon ein bisschen da und dann war im Wohnzimmer eine Situation, wo jemand dann auf einmal sich eine Leine auf den Wohnzimmertisch gelegt hat. Also die saßen alle auf dem Boden rum und waren schon ganz begierig und das war für mich so ein Bild, was sich eingebrannt hat, weil das war ein absolutes No-Go.
War das die erste Leine, die vor deinen Augen konsumiert wurde?
Ja, genau. Also ich hatte da keine Berührungspunkte, außer über Fernsehen vielleicht. Und für mich war das so eine schlimme Sache, weil ich gedacht hatte, wo hat der mich hier reingebracht? Ich will hier weg. Damit will ich nichts zu tun haben, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir kurz rumdiskutiert, sind dann auch aufs Klo gegangen, damit wir dann in Ruhe quatschen können. Und dann war es eine sehr emotionale Unterhaltung, weil wir auch ein bisschen getrunken hatten. Also wir haben beide geheult. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das dann irgendwie aufgedröselt haben. Aber er meinte, er wüsste davon nichts, dass er konsumiert wird.
Du eiskalter Lied.
Was geheim habe ich so gehofft? Hey, vielleicht kriege ich
ja. Vielleicht glaubst du mir das.
Ja, und das war, also er hat es auch sehr glaubwürdig gemacht. Also so wirkt es sehr betroffen.
Ja,
ich war auch betroffen. Ich hatte richtig Angst, dass es jetzt hier alles zerbricht.
Ja.
Und ich keine Leine ziehen kann. Eigentlich, da kam einiges zusammen.
Das war emotional.
Ja, vor allem, da denkst du dir auch so, ja, dann geht doch aufs Klo und zieht heimlich, ja, aber macht es doch nicht auf dem Wohnzimmertisch, wo es alle sehen. Aber wenn halt die ganze Community, die da ist, vor Ort konsumiert, dann ist denen das scheißegal. Ne? Die können ja nicht anders so ein Mauerblümchen wie ich da ankomme und einen Nervenzusammenbruch kriegt.
Naja, da bist du ein bisschen hart mit dir selbst. Du bist halt einfach in einer anderen Lebensrealität als diese Gruppe. Für die war das in seiner Wohnung das Normalste der Welt, auf seinem Zebrafell zu sitzen. Auf Louis Vuitton-Koffer war der Tisch, so ein großer. Und war das für ihn das Normalste, dass da das Zeug rumliegt. Warum es überhaupt so spät da gelegen hat, habe ich mich gefragt.
Aber wusstest du, du wusstest ja, dass da offen konsumiert wird. Hast du dir gedacht, ey, ich reiß das Pflaster jetzt einfach schnell ab und mal gucken, was kommt? Oder hast du gedacht, oder hast du gar nicht drüber nachgedacht?
Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch, also irgendwie, wir waren ja voll und irgendwie war, ich weiß, vielleicht war ich da auch wieder so naiv zu denken, so naja, irgendwann liegt's da halt und dann
Ich kann mir schon vorstellen, dass du gar nicht drüber nachgedacht hast. Einfach super aufgeregt, deine neue Perle mit in deine Crib, also zu deinen Leuten zu bringen. Doch, also echt? Weil ich Roman mittlerweile kenne, kann ich mir vorstellen, dass er diesen Fakt einfach ausblendet. Auch ADHS-mäßig überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da später vielleicht eine Situation entsteht, die für Jenny total von einem anderen Universum ist.
Total, absolut. Und ich meine, ja, du kennst mich gut, Nina. Ich gucke mein Leben aus meiner Lebensrealität und ich denke, jeder muss das verstehen können.
Ja. Yeah.
Und jeder wird das schon mal erlebt haben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen noch kein Kokain gezogen haben.
Ja, und es ist ja nochmal 13 Jahre zurück und da warst du auch noch weniger reflektiert als jetzt. Wahrscheinlich noch mehr in der Scheißegal-Haltung als jemals zuvor. Ne? Da hat sich ja im Prinzip gerade erst angebahnt, dass dir manche Sachen wichtig werden.
Genau, genau. Also das war wirklich emotional schwierig, weil ich nicht verstanden habe, was passiert denn jetzt hier gerade? Wieso reagiert sie so? Ich will nicht, dass jetzt hier gerade was kaputt geht. Lass uns mal in Ruhe reden.
Ja. So ist das die Situation erstmal.
Ich mache gerade relativ viel zu Hochstaplern und Betrügern und habe mir das Lügen an sich angeschaut, wie Lügen entstehen, ob wir alle lügen, den Unterschied zwischen Lügen und Betrügen und so weiter. Und mir ist eine Sache aufgefallen, dass Lügen tun wir alle, aber manche Dinge befördern Lügen, zum Beispiel Konsequenzen. Mhm. Also wenn du harte Konsequenzen dafür kriegst, dass du als Kind ein Glas runterschmeißt, dann steigt die Chance, dass du versuchst zu verbergen, dass du ein Glas runtergeschmissen hast, als wenn deine Eltern dir helfen beim Zusammenkehren.
Ja.
Mhm. So, ne? Und wenn er jetzt deine Reaktion mitbekommt und sieht, dass das ein absolutes No-Go ist, dass das die anderen machen, dann kann er sich ausrechnen, was er zu erwarten hat, wenn er sagt, dass er das gerne macht.
Mhm.
Und eigentlich ist an dem Tag, also deswegen ist es auch interessant, dass er das Datum hat, der Grundstein gelegt worden für seine Verheimlichungskampagne.
Ja, ne? Ja, also aus Verlust.
Natürlich unabsichtlich von dir. Du dich trifft da gar keine Schuld. Ne? Das ist gar nicht dein, das macht dich nicht schuldig. Nur das erklärt so ein bisschen, dass er dann da auch nicht mehr rauskam.
Ja.
Weil wenn er so hört, und ab jetzt wird es ja mit jedem Tag noch schlimmer.
Immer schwieriger und schwieriger.
Immer und immer schwieriger.
Aber wäre das nicht eher ein Grund zu sagen, na dann lieber nicht?
Ja, dann lieber nicht du oder lieber nicht Kokain?
Lieber nicht ich, weil es ja anstrengend.
Ah. Ja.
Nur aber, Kokain ist aber anstrengend.
Aber weil das Ding ist ja gleichzeitig, gibt es bei den Leuten, die es später eigentlich auch schaffen, gibt es Anteile, die sich selber eben nicht schaden wollen, sondern für sich selber eigentlich was Positives wollen. Und an dem Tag hätte er sich ja dann für Kokain gegen dich und sein Unterbewusstsein hat ihm gesagt, du entscheidest dich gerade falsch.
Ja.
Das wird dir auf die Füße fallen.
Mhm.
Und er war aber noch nicht so weit, dass er das Kokain schon lassen konnte.
Ja.
Aber ein Teil von ihm hat sich schon für dieses neue Leben entschieden. Diese Perspektive.
Hm. Ich habe auch ganz klar gesagt, im Nachhinein, wenn ich ihn, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, erwischt hätte, wie er heimlich probiert zu konsumieren. Ja. Oder er mir sagt, du, ich guck's wie sonst was. Dann hätte ich gesagt, tschüss, schönen Tag noch.
Ja.
Dann wäre vorbei gewesen. Wenn er aber von Anfang an gesagt hätte, du, ich habe hier eine Konsumstörung, ich koks ein bisschen viel. Und er hätte da schon gesagt, ja, er will das eigentlich lassen, er weiß, dass er da ein Problem hat, dann hätte ich gesagt, gut, okay, kriegen wir hin.
Mhm. Ja, ich glaube, er wollte es damals noch nicht lassen.
Ab wann hättest du einen ganz klaren Schlussstrich gezogen, Jenny?
Also wenn er von Anfang an das offen vor mir gemacht hätte oder ich ihn erwischt hätte dabei. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich belogen wurde, dann wäre vorbei gewesen. Weil dann wäre er klar, er hat ein Konsumproblem oder er hat es mir verschwiegen und guckst da fröhlich vor sich hin. Das wäre auf jeden Fall direkt ein Grund, das abzubrechen. Da waren wir noch nicht zusammen, sondern das wäre dann direkt vorbei.
Es gab eine Situation, da wäre ich fast aufgeflogen. Da wollte Jenny ein bisschen Kohle haben, hatte selbst nichts im Portemonnaie. Ich hatte noch Bargeld dabei und das ist das Selbstverständlichste, dass sie an mein Portemonnaie geht. Und bei mir war so, ach du verfickte Scheiße, da ist das Koks drin. Und dann haben wir beide an diesem Portemonnaie so, nein, ich geb dir. Und sie hat das einfach nicht verstanden. Und irgendwann war es ihr zu dumm einfach.
Ja, sie dachte, was ist das für ein Spiel?
Mach doch, gib du mir das doch, Alter. Und ich war so,
Das war knapp.
Nimm all mein Geld.
Ja.
Nee, Karte auch noch, bitte. Alles ist gut.
Also,
gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter.
Ja. Bei mir gab es mal den, wo ich auch dachte, ich bin eigentlich safe. Und dann plötzlich schaue ich auf mein Handy und dann ist es ein Foto von meiner Frau in unserem Bad damals von dem Zierröhrchen.
Oh.
Alter, und ich so, nein. weißt du, so wie kann
ja, aber wenigstens ein Zierröhrchen.
Ja, es war ein Glas. Es war eins unserer Glas-Strohhalme, der aber halt im Bad lag und mit wie man sagt, zähnetypischen Anhaftungen. Oh. Und so.
Zähnetypische und dann
dieses so, dieses, weil das ist halt ein Glas. Und ich so, ey, und da kannst du einfach nicht so, nicht so, ich will nicht mehr nach Hause.
Ja.
Ich will nicht mehr nach Hause.
Die Spur wurde gelesen.
Oh. Ja. Nee, ja, gut. Also lügt ein wenig.
Das gar nicht.
Bitte.
Die Entscheidung war Kokain oder Jenny. So, weil sie gesagt hat, so ist es halt. Hättest du auch einfach sagen können, ja gut, dann kack drauf, ne? Dann warte ich lieber, bis eine kommt, die mich mit im Koks nimmt. Warum, glaubst du, hast du das nicht getan? So, warum trotzdem festhalten an jemand, der ja eigentlich gar nicht in dein Lebenskonzept von damals, zumindest nicht, dass du gelebt hast, passt?
Ich habe zu dem Zeit ja noch gar nicht gewusst, dass ich ein Problem habe. Es war einfach mein Leben. Mhm. Das war das Normalste der Welt für mich. Was ich ganz tief gespürt habe in den Nachrichten und auch als, also in den Messages, nicht in den Nachrichten. Und wenn wir uns unterhalten haben, ist ein echtes Interesse an meiner Person. Nachdem ich dann gecheckt habe, dass hier materielle Dinge egal sind, wie überall mit dem Taxi hinfahren, VIP-Loge und so weiter. Ne? Und das war neu für mich. Also ich hatte noch nie vorher das Gefühl, dass es ein echtes Interesse an Roman gibt. Mhm. Und ich wusste ja noch nicht mal, wer Roman ist. Mhm. Also so, und sie hat halt versucht, mich kennenzulernen. Sie war wegen mir da. Und das fand ich, das hat mich irgendwo so getoucht, dass ich in Kauf genommen habe, vielleicht verletzt zu werden. Mhm. Weil darum geht's ja. Ich habe ja eine riesige Schutzmauer gehabt. Und so hast du halt mit deiner Art und Weise eigentlich den ersten Stein da so rausgenommen und mal durchgeguckt.
Mhm. Was ich gesagt habe, dass das Lügen oft auch, also mit Konsequenzen, je härter Konsequenzen, desto größer die Chance, belogen zu werden. So.
Ja, ja, safe.
Und dass an dem Tag ja eigentlich so ein bisschen der Grundstein gelegt wurde für die Lügen der nächsten Jahre. Weil du ja wusstest, was
voll
auf dem Spiel steht.
Und erinnert ihr euch an meinen Opa? Der hat zu mir als Kind schon gesagt, die Lüge stirbt mit dir. Also du kannst alles machen, lass dich nicht erwischen, aber die Lüge stirbt mit dir.
Das ist der nächste Ding, wie Lügen natürlich gefestigt werden oder so. Also wir lügen alle, ne? Brauchst du gar keine Gedanken machen. Die Frage ist das schon Betrügen? Nimm mir das allererste Date, bei dem er gesprächig und outgoing und witzig war. Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass er höchstwahrscheinlich auf Substanzen war, die genau diese Eigenschaften befördern?
Also, ich hätte wahrscheinlich, ja, schon das Gefühl, ich werde betrogen, weil ich ja nicht den echten Roman kennenlerne. Ne? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, er macht das ja noch ein paar Jahre weiter so, bis es dann irgendwann zum Knall kommt, habe ich ja, wie gesagt, keine Vergleichsmöglichkeiten, um zu checken, wie er wirklich ist. Aber als das ganze Thema dann beendet war, habe ich ihn ja nicht nochmal neu kennengelernt und habe einen ganz anderen Roman vor mir gehabt.
Mhm.
Ich habe dann einen Menschen vor mir gehabt, der ja vielleicht ein bisschen schneller K.O. ist abends, der vielleicht, wenn wir Alkohol trinken, nicht so lange durchhält.
Ah, ja klar, Mann, stimmt. Die eiserne Leber ist gar nicht so, ja stimmt.
Ja, ja. Und da dachte ich mir im Nachhinein, du kleines Arschloch, du bescheißt beim Saufen. Da war ich echt pissig. Also kann man nicht anders sagen, das fand ich scheiße von ihm.
Zur Erklärung, für Nicht-Konsumenten, Stimulantien wie Kokain oder auch Amphetamin oder Meth sorgen dafür, dass du Alkohol weniger spürst.
Ja, also er wirkt schon und es entstehen auch Nebensubstanzen, die deutlich schädlicher sind im Körper, aber die merkst du halt einfach nicht.
Das schaut aus, als würdest du ein extrem starker Trinker sein.
Was ja auch nicht gerade ein gutes Zeichen ist
eigentlich. Ja, so schön war es jetzt auch nicht, aber man hat schon gemerkt, er kann gut mithalten.
Genau, er kann gut mithalten. Ja.
Mithalten.
Ja. Okay, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, nur was die Leute fragen, so, hä, warum? Okay, das ist, und was gab's noch? So, jetzt haben wir das beim Trinken, ist es ja aufgefallen. Ansonsten war er eigentlich schon ähnlicher, schneller, müde abends, ist ja klar, logisch. Ja, was gab's noch?
Aber so von der Art, so wie, dass er, wie witzig er ist oder schlagfertig oder sowas, das hat sich gar nicht geändert. Deswegen so vom Wesen her kann ich da nicht sagen, dass das großartig umgeschwappt ist oder so.
Also hast keinen neuen Roman bekommen.
Nee.
Wie war jetzt der große Knall? Wie kam der große Knall und wie war das auch für dich?
Da hat er im Vertrieb gearbeitet. Da war schon abzusehen, dass es ein richtig großer Leistungsdruck ist. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon geschlafen. Es war relativ spät am Abend. Und
da wart ihr schon Jahre zusammen, ne?
Ja, genau. Das war bei
7 Jahre.
7 Jahre. Genau, diese Benchmark. Nach 7 Jahren kommt er mit 6 Gramm Koks intus an mein Bett und weckt mich nachts. Schatz, ich glaube, ich habe ein Problem. So voll so...
Schatz, ich habe, glaube ich, ein Problem. So. Und ich war erstmal so, Alter, was willst du von mir? Was willst du?
Ist das Klopapier leer oder was?
Ja, keine Ahnung, was für ein Problem kannst du jetzt haben? So, ne? Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt. So, ja, ich habe hier gerade sehr viel Koks konsumiert und ich habe die ganze Zeit schon gekokst und ich kann nicht mehr und das ist alles zu viel, so in der Art.
Aber dieser Tag war ein normaler Arbeitstag oder kam Roman da gerade von einer Party?
Nee. Er hatte, oh Gott, wie war denn das? Einen Tag vorher schon frei, weil der da schon so viel konsumiert hatte. Was ich nicht mitbekommen habe, ich dachte, er wäre krank.
Max weiß genau, wovon wir gerade reden. Wir ballern uns krank.
Ja, wir ballern genau. Uns krank.
Und ich glaube, wir waren auch noch irgendwo eingeladen gewesen, wo er denn nicht mitgekommen ist, weil er halt krank war. Deswegen hatte ich wahrscheinlich im Hinterköpfchen eher, dass es deswegen ist, dass er deswegen mich nachts wach macht. So.
Mhm.
Die ganz schlimme Männergrippe, wo sie ja alle fast sterben. Ja, und das war es dann halt nicht. Ne? Und dann habe ich mir das halt so halb im Gym angehört erstmal, war ein bisschen konfus.
Hast du es direkt geglaubt? Also
ja.
Dachtest du einen Moment lang, verarschst du mich gerade?
Nee, gar nicht.
Mhm.
Wie habe ich ihn ausgesehen? Weil in meiner Wahrnehmung, das ist total spannend übrigens, in meiner Wahrnehmung habe ich da gesessen, geheult, so ein Gesicht gehabt. Und versucht dir zu erklären, dass ich seit 20 Jahren ein richtiges Scheißleben habe und mich wegballer.
So in etwa habe ich das auch verstanden.
Okay.
Hast du gut rübergebracht. Genau, ja, und dann habe ich ihn halt probiert zu beruhigen und ihm zu sagen, dass wir das schaffen. Dass ich ihm helfe und wieder rauskommen.
Also es war für dich direkt klar. Direkt klar, wir sind ein Team und diesen Weg gehen wir auch zusammen.
So, es war halt auch, wie gesagt, der hat mich kalt erwischt nachts so.
Du hattest keine Wahl.
Ich war jetzt nicht so, okay, wir analysieren das jetzt mal, wie das theoretisch praktisch jetzt ablaufen müsste, sondern, Schatz, es ist alles gut, wir kriegen das hin, mach dir keinen Kopf, wir schaffen das. Und am nächsten Morgen ist das dann erstmal so ein bisschen
gesickert.
Und dann dachte ich mir so, oh fuck, wir haben ein Problem. Also nicht nur er, sondern wir haben ein Problem. Also ich habe das dann als Team gesehen. Wir kriegen das hin, war halt wirklich wortwörtlich. Also wir haben dann auch relativ zeitig geguckt, dass wir einen Therapieplatz finden und dass das alles seine Wege geht. Und er hat auch dann direkt Sachen vernichtet, die noch da waren. Und gleich auch ins Klo gekippt.
Ach so, okay, gut, okay, ach so.
Genau,
Das
war gar nicht so ziemlich da. War gar nicht so ziehen da. Ich habe das ja alles in diesen
zwei... Du bist ja nicht gekommen, so hier ist noch kurz.
Ich bin ja unten schon 6 Stunden lang über den Teppich gekrochen und irgendwo ein Krümel hängt.
Boah, Horrorvorstellung.
Ja, war es auch.
Ich meine jetzt auch im Nachhinein. Du hattest ja dann irgendwo mal noch ein Tütchen gefunden oder irgendwie sowas und das ist dann auch vernichtet. Weil in der Therapie war ja sowieso die erste, die du gemacht hast. Musst du mal ein bisschen erzählen, Null Toleranz,
Urinkontrollen 2x die Woche. Mhm. Ich glaube, 3 Rückfälle, nach 3 bist du raus und so eine Sachen. Was auch am Ende richtig war, weil man geht einen Vertrag ein und als erwachsener Mensch hältst du dich an deinen Vertrag. So einfach kann man das begründen, aber es ist natürlich viel mehr als ich gehe einen Vertrag ein, ich halte mich an die Regeln. Mhm. Ich bin auch kein Freund davon, bei Rück- oder Vorfällen die Leute sofort rauszuschmeißen, sondern genau zu gucken, woran hat er die Legen?
Ja.
Und zu gucken, kann man daran arbeiten? Gibt es eine Einsicht? Gibt es Sachen, die man ändern kann und so? Aber ja, so, das war schon ziemlich straight.
Ja, wir finden ja eigentlich auch eher schlimm, also dass du zum Beispiel dann auch negativ auf Cannabis auch sein sollst bei den Urinkontrollen.
Ja.
Wenn ich sage, ich habe ein Koksproblem, heißt es noch lange nicht, ich muss eine negative Urinkontrolle abgeben, sondern ey, testet mich auf Koks gerne, weil damit will ich unbedingt aufhören.
Ja, aber das ist schon, ey, ich kann die schon verstehen, dass man erstmal, wenn du 20 Jahre lang alles Mögliche geknallt hast und denkst, jetzt du hast ein Problem mit einer Substanz, dass die Chance, dass die nächste Substanz das überlagert, die ist schon da und die ist auch gar nicht so klein. Also ich verstehe das schon. Und trotzdem muss Therapie besser werden, weil wenn es nur einer von 10 schafft, ist das System scheiße.
Ja, aber darum soll es auch jetzt gar nicht so sehr gehen. Okay, jetzt wusstest du, worauf heute wahrscheinlich erste Ding, hallo ChatGPT, wie kriegen wir meinen Mann von seiner Kokainsucht weg? Was hast du damals als erstes gemacht, um das für dich einzuordnen?
Gegoogelt. Wir haben tatsächlich dann eigentlich nur nach Plätzen gegoogelt.
Also es war direkt für dich klar, wir müssen ihm jetzt als allererstes einen Therapieplatz suchen, das ist der erste Schritt.
Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, ob das kam das von dir, der Vorschlag? Nee.
Doch, ja.
Aber ich glaube, wir haben das beide ziemlich einvernehmlich beschlossen. Ich habe dir ja jetzt nicht die Pistole auf die Brust gesetzt oder so, aber für mich war das Logischste, was man jetzt machen kann. Vor allem, weil es ja irgendwie doch schon relativ akut war. Also jetzt nicht so krass, dass ich sage, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ich lasse dich jetzt einweisen in eine geschlossene oder entzugmäßig.
Mhm.
Aber ja, dass die Therapie jetzt das Wichtigste ist, was wir irgendwie auf die Reihe kriegen müssen, das war mir klar.
Mhm. Wo wären für dich die Grenze gewesen? Also, das ist ja hier schon auf Messerschneide unser gemeinsames Leben. Mhm. Und ich sage in jeder Episode damit, als du gesagt hast, hey, wir kriegen das hin, beruhig dich, hast du mir das Leben gerettet. Mhm. Aber wo wäre für dich die Grenze zwischen Hilfe und Selbstschutz gewesen?
Ja, also ich kann halt nicht einfach so mich selber dann vernachlässigen in dem Moment. Also dass ich irgendwie alle Energie reinstecke, damit du wieder clean wirst. Aber es war schon eine große Prio. Oder dass ich vielleicht auch irgendwie da reinrutsche dann noch mit. Das war aber irgendwie nie großartig. Ja, irgendwie, dass ich dachte, ich bin anfällig dafür oder so. Ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert und für mich abgeschlossen und dachte mir, okay, das ist es, worüber wir hier reden. So fühlt sich das also an. Aber ja, ansonsten weiß ich gar nicht.
Uns ging es ja finanziell zu der Zeit relativ okay.
Ja.
Hätte Geld eine Rolle gespielt, wenn angenommen, ich hätte dich wieder belogen, hinter deinem Rücken rückfällig geworden und ich meine richtig rückfällig. Mhm. Und das Konto wäre leer gewesen.
Habt ihr ein gemeinsames Konto?
Wir haben getrennte Konten schon immer.
Deswegen aber gemeinsamer Haushalt, gemeinsames Leben schon, ja.
Genau, genau. Also ja, das wäre natürlich ein Ding gewesen. Das hätte ich vielleicht einmal mitgemacht und ein zweites Mal nicht. Mhm. Weil wenn die Existenzgrundlage gefährdet ist durch das Konsumverhalten, durch ein gefährliches Konsumverhalten, dann ist Ende. Also da helfe ich einmal und probiere das irgendwie zu wuppen und wenn es dann nicht klappt beim zweiten Mal, dann ist das Selbstschutz in dem Moment dann auch.
Mhm. Finde ich super gut, dass du da Grenzen ziehst, weil wir ja immer wieder die Frage haben, also gerade bei Sichtweisen, wir haben diese offene Beratungsstelle, wo sich Menschen melden und man hat immer wieder so diese Gratwanderung zwischen, hey, du willst Leuten ihre Liebe nicht schlecht reden, du willst Leuten ihre Hoffnung nicht nehmen, du willst auch die Betroffenen, ich sage jetzt mal Täter in der Situation, nicht gleich alleine lassen und ihre Stütze, aber auf der anderen Seite hast du diese Co-Abhängigkeit, ja, die vielleicht gerade das möglich macht und dann ist es so ein schwerer Grat. Und das Einzige, was wir immer wieder sagen können, ist, leg dir davor Parameter fest. Mhm. Wenn du jemanden begleiten willst, auch zum Beispiel, die kommen in Haft und du sagst, ja, ich möchte den begleiten, weil wenn er rauskommt, wird er sich ändern. Überleg dir davor ganz genau, was du tolerierst und wo die Grenzen sind, damit du kontrollieren kannst, ob es einen Fortschritt gibt im Verhalten des anderen, weil sonst wird es einfach ein Tanz für immer sein können.
Absolut. Ganz wichtig.
Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist eine total blöde hypothetische Frage, aber hätte es was gegeben, weil mit dem er in der Nacht hätte kommen können, wo du gesagt hast, okay, mein Freund, da gehe ich nicht mit dir zusammen durch?
Wenn er mich betrogen hätte. Mhm. Da bin ich aber sehr straight. Also wir leben in einer monogamen Beziehung. Und auf Augenhöhe und das wäre absolut No-Go gewesen.
Also ist Vertrauen schon ein Thema, ein großes Thema, obwohl Roman ja eigentlich dein Vertrauen auch über Jahre missbraucht hat, zwar nicht mit einer anderen Frau, aber er hat dich ja schon jeden Tag belogen und jeden Tag hinters Licht geführt, natürlich im eigenen Interesse oder auch in euer beider Interesse, aber gelogen wurde viel. Und was macht Roman heute anders, dass du ihm immer noch oder wieder vertrauen kannst?
Na, zum einen redet er mit mir darüber, wenn er irgendwie das Gefühl hat, was konsumieren zu möchten. Er macht das nicht mehr heimlich. Und er überlegt sich ganz genau, ja, die klassischen Sachen. Set-Setting, warum muss ich das jetzt machen? Oder warum will ich das jetzt machen? Passt das gerade irgendwie in mein Leben rein? Jetzt gerade ist zum Beispiel ganz intensiv, er bereitet sich auf einen Triathlon vor. Und hat gesagt, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, weil das behindert mich nur in meinem Training und alles. Und dann dachte ich mir auch, cool, straight, machen wir so. Gehe ich mit. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema, wo ich mir denke, das muss auch so sein. Also ich habe ihm das auch gesagt, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du musst wieder irgendwas konsumieren, dann rede gleich mit mir, dann kann ich da irgendwie vielleicht noch einwirken positiv, dich davon abhalten, wenn es jetzt irgendwie wieder schlimm werden würde. Aber ich muss auch sagen, direkt nach der Therapie, wo es ja wirklich diese Nulltoleranz gab, kam es schon vermehrt auf, dass er konsumieren wollte. Und da war ich dann gleich so auf Hab-Acht-Stellung.
Geht der Scheiß jetzt wieder los?
Ja, geht der Scheiß jetzt schon wieder los. Fangen wir nochmal von vorne an. Weil ich ja auch irgendwie dann dachte, okay, es gibt nur diese Abstinenz. Es gibt nichts anderes. Wenn man drogensüchtig ist, kann man nur, so wie bei viel bei Alkoholikern ja auch gemacht wird, gar nicht mehr. Nichts mehr, nie wieder. Und dass man aber auch ein gesundes Konsumverhalten entwickeln kann, wenn man ganz genau weiß, warum man jetzt gerade was auch immer konsumieren möchte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Da war ich wirklich sehr empfindlich und dachte mir, oh nein, bitte nicht, bitte nicht.
Ich finde ich voll cool.
Ja.
Ich finde es so cool, dass jemand, das wäre wie wenn ich jetzt viel übers Auto fahren wüsste. Ja. Was ich nicht tue. So, weißt du, so irgendwie nur, weißt du, was ich meine? Du weißt ja, du weißt ja alles. Ich meine, du bist ja auch mit dem hier zusammen, aber trotzdem ist es, also du hast dir das ja alles angelernt. Ich finde es richtig toll.
Ich finde das auch beeindruckend.
Und ich habe gerade so eine Idee, wie geil eigentlich, vielleicht ist der Roman so, ich muss einen Weg finden, Konsumkompetenz zu erklären, damit ich jemals wieder eine Line ziehen kann. Sonst war es
das mit, so redet
so mit so einem Tütchen Kokain. Also mein Freund, wir haben nur eine Chance. Wir müssen uns auf die Reihe kriegen. Verstehst du?
Wir überlegen uns jetzt einen Pitch.
Wir müssen eine gesunde Beziehung miteinander führen, damit das hier klappt.
Ja, ja.
Also wenn das so intensiv das ist die Intention
gewesen. So, okay, ich halte mich zurück.
Wir kriegen das hin.
Baller, baller, baller. Nee, ich weiß schon, ich halte mich zurück. Wir sehen uns am Wochenende.
Genau.
Ja, geil.
Also ey, wir ziehen das jetzt ins Lächerliche. Nur jeder, der wirklich ein Problem hat, so wie ich das hatte und das weiß, ey, Hilfe anzunehmen. Und es ist auch eins dieser Dinge, die mir mein Leben lang schwer fielen und immer noch fallen. Ey, ich frage nie irgendwo um Hilfe, selbst wenn es mir richtig beschissen geht. Vielleicht dürfen wir alle ein bisschen lernen, dass es okay ist, wenn man mal Hilfe braucht. Auch wenn uns die Welt immer wieder suggeriert, nein, du musst da alleine durch. Du bist sonst ein Schwächling. Was sollen die Leute denken? Und ja, wie Jenny schon gesagt hat, wir reden halt heute miteinander. Und wenn du das auch das Gefühl hast, fang an zu reden. Reden hilft voll.
Nur reden alleine hilft ja nicht. Da muss ja auch was hinter sein. Es muss ja auch Inhalt in diesem Gespräch sein. Man muss ja gemeinsam reflektiert reden und auch ein Vorankommen damit erzeugen. Weil nur reden...
Ja, also muss schon bereit sein.
Genau, die Bereitschaft.
Die Leichen aus dem Keller zu holen.
Ja,
ja, also nur Smalltalk ist es nicht.
Ja, man muss genau die Punkte angehen, die eben nichts mehr mit Smalltalk zu tun haben und vielleicht auch mal wehtun.
Und Kokser reden viel.
Mhm. Aber sagen wenig.
Ja, es kommt einem so leicht vor, so also wenn für uns, ja, aber es ist halt, weil wir halt da rangehen wollten, weil wir halt auch echte Wertschätzung und echte Liebe füreinander haben und in unserem Herzen wissen, ey, ich will den anderen hier nicht, also ich habe hier alle Karten jetzt auf dem Tisch, es gibt keine Rüstung mehr. Mhm. Und erst wenn die Rüstung dann so komplett, auf beiden Seiten natürlich, weg ist, dann kannst du arbeiten.
Und was Neues aufbauen.
Ja.
Ja, also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass der Partner das von sich aus will und einen auch nicht vertröstet, sondern wirklich aus eigenem Antrieb sagt, jetzt ist Feierabend, jetzt hole ich mir Hilfe und jetzt geht's los.
Und du hast ja auch gesagt, also vielleicht hättest du dir einmal angeguckt, einen Ausrutscher oder was, den gab's ja sogar. Da habe ich dich aber auch angerufen, da war ich bei einem Kumpel und es war diese klassische Konsumsituation. Ein Konsumfreund, bei dem ich abends war, ich habe dann angerufen und gesagt, ey, ich penne hier heute, ich penne nie irgendwo.
Mhm.
Und am nächsten Morgen war mir klar, ey, was hast du denn hier gemacht? Du hast doch gerade vor ein paar Wochen gesagt, du willst das nicht mehr. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ey, das ist mir jetzt passiert. Und ich glaube, da hast du so gesagt, ey, wenn es nochmal passiert, haben wir ein Problem.
Mhm. Ja, also mir war schon klar, dass man, wenn man Therapie macht und es auf Abstinenz abzielt, dass da auch Rückfälle passieren. Aber wenn die sich jetzt häufen würden, dann ist es natürlich schon schwierig. Das würde ich auch nicht lange mitmachen. Es ist auch immer die Frage, hilft dir das, wenn ich dich dann verlasse und dich fallen lasse? Oder ist es quasi der Weckruf, okay, hier ist anscheinend Ende, jetzt muss ich aber wirklich mich am Riemen reißen. Ja.
Dann gehen wir mal von meiner Hilfe weg. Weil der Konsument, also klar, der muss wachsen, der muss daraus wachsen, wenn er das will. Aber es geht auch um deine Grenzen, um dich als Person.
Mhm.
Und das ist mindestens genauso wichtig, zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, ich glaube, das war der Punkt, wo ich das schon gar nicht, ich habe es verdrängt anscheinend, die Nummer.
Ja, war kurz nachdem ich die Therapie angefangen habe, war genau einmal und da war dieses, fuck, ich rufe jetzt direkt an. Ich habe gesagt, ich lüge nicht mehr, ich sag's direkt.
Und vor allem, du musstest es bei der Therapie ja auch sagen, weil die haben ja die Urinkontrollen gemacht.
Ja.
Da hättest du ja auch spätestens dann nach dem dritten Mal einen auf den Deckel gekriegt.
Ja, und ich wollte es halt auch einfach nicht mehr. Ich hab sofort an diesem Abend gedacht, was hast du hier getan? Aber es gibt halt diese Situation, und Konsumenten kennen das, die sitzen dann zusammen, gucken sich an und rennen gemeinsam lachend in die Kreissäge. Mhm. Tot.
Gut, das haben wir quasi durchgespielt. Und du hast dann auch irgendwann gesagt, okay,
wenn dieser Freundeskreis oder die Freunde, mit denen ich das da konsumiere, das nicht sein lassen können in meiner Gegenwart, dann muss ich den Kontakt erstmal abbrechen. Das hat gut funktioniert. Weil man sieht halt auch dann genau, welche Freunde es ernst meinen.
Kannst du mir kurz sagen, wie viel habe ich denn noch von früher?
Wenig bis gar nicht. Kannst an einer Hand abzählen auf jeden Fall. Und es sind definitiv welche, die nicht konsumieren.
Ja.
Wie viel Prozent glaubst du an deinem Umgang, Jenny, mit dem Ganzen und deiner Geduld? Der Effort liegt ja auf deiner Seite, du kannst gar nichts dafür, dass das jetzt hart wird. Wie viel Prozent sind dann im Nachhinein auch vielleicht sowas wie, Mitleid ist ein komisches Wort, aber ein Verständnis, dass es für ihn ja auch schwer war, weißt du? Und dass er ja auch gelitten hat und dass er nicht gelogen hat, nur weil er ein Wichser ist, sondern...
Weil er dich nicht verlieren
wollte. Spielt das eine Rolle, dass du das auch siehst, oder?
Dadurch, dass ich das nie so hatte, eine Art Abhängigkeit von Substanzen, konnte ich mich da schwer reinfühlen. Ich muss das immer vergleichen mit meiner Zuckersucht. Mhm. Also wäre ich ganz eklig. Wenn ich dann irgendwie nicht Süßes kriege, wenn ich das brauche für mein Gefühl, dann wird es schwierig. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, ist natürlich was völlig anderes eigentlich, aber schon Parallelen, dann denke ich mir auch, okay, und das versteckst du die ganze Zeit, damit du deinen Partner nicht verlierst, ist schon hart. Das kann über die ganzen Jahre schon echt heftig werden. Und wenn man dann selber das noch nicht sieht, dass man ein Problem hat mit der Substanz und das gerne weiter konsumieren möchte, dann natürlich heimlich, weil der Partner sonst einen verlassen könnte, ist das schon eine echt schwierige Situation. Also da habe ich schon Verständnis für.
Sag mal, hattest du Schuldgefühle, dass du da gar nichts gemerkt hast, dass du nichts gemerkt hast, und das ist ja auch eine legitime Frage. Und ich meine es auch gar nicht abwerten, sondern ich meine es wirklich aus Interesse. Wie kann man 7 Jahre mit jemandem...
Neben dem Schlafen, ohne es zu merken.
Genau. Hast du da irgendwelche Schuldgefühle oder sowas?
Schuldgefühle nicht direkt. Ich kam mir nur dumm vor, dass ich es nicht gemerkt habe. Dass ich so blind quasi war, das nicht zu merken. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich hatte halt keinen Kontakt, keine Skills, die da irgendwie... Kein Radar, der dann anschlägt, oh, der kokst. Jetzt weiß ich, der kokst und jetzt haben wir ein Problem. Also er hat das sehr gut versteckt und ich habe es halt einfach wirklich nicht gemerkt. Also im Nachhinein denke ich mir so bei manchen Situationen, okay, jetzt checke ich das, wenn jemand auf einmal ganz aufgedreht aus dem Klo rauskommt und vorher noch so gerade so da rein auf allen Vieren ist, dass da irgendwas passiert sein muss in dem Klo.
Das ist der beste Strahl meines Lebens.
Ja, ich fühle mich so viel leichter, weißt du?
Ja, genau.
Ja, aber war jetzt auch meine nächste Frage. Erkennst du jetzt den Unterschied, also jetzt, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, wir reden jetzt offen drüber, aber erkennst du jetzt auch ein anderes Verhalten? Also spürst du eine andere Energie jetzt, wenn es bei ihm wäre?
Ja.
Ja, ne? Dann ist es, wenn es einmal gecheckt hat, dann ist es, dann kann mir das. Also da an der Stelle, wo die Hunde bellen, wenn ich nach Hause komme, weiß die Cat, dass ich konsumiert hätte. So, also ich sperre mein Fahrrad ab und ich spüre schon so, oh fuck. Also, das ist auch wirklich, die sagt dann in dem, hast du es genommen? Wahnsinn, Kaffee. So, an den Mundwinkeln sieht sie es.
Ich würde gerne
so kleine Sachen, die einen verraten.
Lass uns noch mal ganz kurz bei diesen Schuldgefühlen bleiben oder bei dem, weil du hast was gesagt, wo ich denke, fuck, Alter, daran bist du schuld, dass du dir dumm vorgekommen bist. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der Episode eigentlich mit diesem, hey, wenn sich Hermann als Hermann vorstellt, dann denkst du, ist es Hermann. Und wenn er am Ende sagt, ich bin übrigens Klaus, dann kannst du ja gar nichts dafür. So, und ich weiß, dass du mit diesem Gefühl alles andere als allein bist, weil wenn ich mit Eltern zusammenarbeite, die haben genau dieses Gefühl, ey, wie dumm war ich, dass ich das nicht sehen konnte. Und wenn du es nicht weißt, weißt du es einfach nicht. Da braucht man sich nicht dumm fühlen.
Gerade beim ersten Mal. Ich meine, fool me once, weißt du schon? Das ist ganz ähnlich mit einer bestimmten Art von Lügnern überhaupt. Du musst es ja einmal gesehen haben, ey, das ist eine Unwahrheit. Und wenn Leute diese Unwahrheit erzählen, dann kommen diese Konsequenzen links und rechts drumherum. Und ich meine, ich weiß, du erkennst den Konsumenten jetzt. Du erkennst den so. Und im Nachhinein wird dann da einiges klar.
Was mich interessieren würde oder vielleicht als Tipp nach draußen auch gut fungieren würde, was vielleicht 1 bis 3 Sachen, was kannst du Menschen mitgeben, die ebenfalls gerade, ob gewollt oder ungewollt, co-abhängig sind? Vielleicht wollen sie jemanden unterstützen, vielleicht kommen sie aus der Situation einfach nicht raus, aber was kann man aus deiner Sicht tun, um sich selber am Leben zu halten und zu schützen und nicht komplett zu verlieren in so einer Situation? Oder auch für den anderen?
Du meinst jetzt ganz allgemein, oder? Also, wenn wir von meiner Situation sprechen, dann weiß die Person das ja nicht, bis derjenige das sagt. Mhm. Und dann ist es ja schon so, wie sagt man denn, dann ist der Elefant...
Das Pferd im Brunnen gefallen.
Das ist auf jeden Fall wahr.
Da ist das Pferd so, vor der Apotheke gekackt.
Da hat er quasi die Bombe platzen lassen. So. Mhm. Ja, dass man nicht übergriffig ist, sondern verständnisvoll.
Mhm. Was wäre übergriffig in so einer Situation?
Naja, man kann jemandem ja sagen, ey, ich konsumiere das und das. Und man kann sagen, du, ich habe ein Problem mit der und der Substanz. Ich brauche Hilfe. Mhm. Und im zweiten Teil, Hilfe anbieten ist natürlich perfekt. Aber wenn derjenige noch nicht an dem Punkt ist, dass er der Meinung ist, er braucht Hilfe, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil dann fühlen die sich übergangen und bevormundet und dann machen sie dicht.
Ja, und das kann auch das Verhalten verstärken, ne?
Genau.
Dieser Druck.
Trotz, dann kommt der Trotz und dann jetzt erst recht, weil ich habe ja kein Problem.
Wie hast du es geschafft, dich abzugrenzen? Also, dass es dir nicht so viel geworden ist und über den Kopf gewachsen ist und du die Kraft für diesen Weg gemeinsam auch behalten hast?
So schwer war es jetzt gar nicht, muss ich sagen. Also, während der Therapiezeit gab es nicht dieses, er sitzt zitternd in der Ecke und braucht jetzt unbedingt seinen Stoff. Mhm. Das war nie eine Extremsituation eigentlich danach, wo du so, ja, wie man das jetzt bei so einem klassischen Abhängigen, der jetzt an der Nadel hängt, vielleicht sieht, dass der halt irgendwie Schweißausbrüche kriegt und auf allen Vieren hinter seinen Substanzen herkraucht. Das hatten wir ja nicht, diese Extremsituation. Von daher fand ich es jetzt eigentlich nicht so schwer, dass ich halt für ihn da war, ihn unterstützt habe, geguckt habe nach der Therapie, was braucht er jetzt. Was ich allerdings sehr schwer fand, ist vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt, aber sein Therapeut hat ihm damals gesagt, weil er hat direkt gemerkt, dass er viel mehr isst, nachdem er aufgehört hat mit dem Koksen. Und sein Therapeut meinte, ja, besser fett als truff. Und das war so ein Ding, wo ich mir dachte, du Vollidiot, das kannst du doch deinem Patienten nicht sagen. Er ist ja sofort in eine nächste Substanzgebrauchsstörung quasi abgerutscht und hat sich ordentlich was angefuttert.
Einfach nur Ersatz im Prinzip.
Genau, ja. Der Ersatz dafür. Und gesund ist das natürlich dann auch nicht, weil wir haben ja nicht den ganzen Tag Salat gefuttert oder so, sondern es war Junkfood vom Allerfeinsten.
Das ist auch schwierig als Partnerin, sich dann davor abzugrenzen, wenn man nämlich eigentlich selber vielleicht einen gesünderen Essensstil versucht beizubehalten. Finde ich auch sehr schwierig. Da sind wir ja noch gar nicht bei verbotenen Substanzen, sondern einfach im gleichen Haushalt ein anderes Essverhalten zu haben und dann immer wieder in Versuchung zu geraten.
Das ist sehr schwer. Und dann nehmen wir uns beide jetzt mittlerweile nicht viel. Also wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich sage, okay, clean essen, kein Problem, trainieren, bla bla bla, fertig. Und er kommt dann, oh Schatz, ich habe voll Bock auf eine Pizza jetzt. Dann denke ich mir so, fuck, toll. Wenn ich das rieche, dann will ich sie auch. Und das hat natürlich schon mich dann in dem Fall getriggert. Aber ohne Rücksicht auf Verluste haben wir uns dann erstmal darauf gestürzt, weil wir gedacht haben, okay, wir können uns jetzt nicht auf alles konzentrieren. Wir machen das jetzt erstmal mit der Verlagerung, um von der einen Substanz quasi wegzukommen. Und wenn wir das Thema durch haben, dann gucken wir, dass es mit der Ernährung wieder klappt.
Erstmal als Brücke genutzt.
Ja, genau.
Gab es noch andere Brücken? Habt ihr familiär Rückhalt gehabt? Geht man damit eigentlich offen um und sagt es seinen Schwiegereltern?
Oder überhaupt wem? Hattest du jemanden, mit dem du das geteilt hast? Eine Freundin, Familie, irgendwem? Oder warst du damit allein?
Ich war damit allein. Fand es jetzt gar nicht so dramatisch. Ich habe das Roman entscheiden lassen, wem er das sagen möchte und wem nicht. Und wenn ich wusste...
Das ist schon auch besonders, wirklich.
Das ist wirklich besonders, weil diese Last alleine zu tragen, ist nicht selbstverständlich.
Naja, hatte ich ja in dem Fall dann nicht, weil er ist relativ offen damit umgegangen, hat das relativ früh auch meiner Familie gesagt.
Und ich habe sofort angefangen, in den Mikro zu... Ja, eigentlich jedem. Yo, hi, ich habe ein Kokainproblem.
Ja, also es war sehr...
Roman, Kokainproblem. Schön, Sie kennenzulernen.
Also ihr Neues.
War quasi noch eine Bombe geplatzt und dann konnte ich ja theoretisch mit jedem darüber reden, weil jeder wusste es.
Ah ja, okay.
Also da hatte ich dann nicht mehr so die...
Da bist du nicht mehr der Roman, der das verplätzt oder ausplaudert, sondern er hat die Entscheidung
abgenommen. Aber es war schon wirklich... Also den Schwiegereltern zu sagen... dass du ihre Tochter 7 Jahre lang belogen hast.
Boah.
Das ist schon eine spezielle Situation. Aber ey, auch da habe ich dann, du musst jetzt halt die Arschbacken zusammenkneifen. Und das gehört dazu, wenn man ehrlich ist.
Aber wieso hast du dich dafür entschieden? Ich meine, es ist ja noch ein Unterschied zwischen ehrlich, weil sie hätten ja nie danach gefragt, du musstest ja nicht die Lüge eigentlich aufmachen. Oder war das Teil der Therapie? Oder wie habt ihr euch dafür entschieden?
Hast du dich nicht schuldig gefühlt?
Ja, auch ein bisschen. Aber es war nicht Teil der Therapie. Es war einfach, ich habe beschlossen, ich lüge nicht mehr. Ich lüge niemanden mehr an. Und auch wenn es dir nicht gefällt, was ich sage, aber ich lüge nicht mehr. Für mich selber, um mich selber zu committen, dass ich gar nicht mehr in so einem Muster reinrutschen kann. Und da hat es für mich dazugehört, zu sagen, hey, wisst ihr was, Wir haben aber natürlich auch den einen oder anderen Abend mit den Schwiegereltern was getrunken oder so. Und auf einmal trinkt er nicht mehr. Wie kann es sein? Ich bin in Therapie, ich darf nicht trinken. Wieso bist du in Therapie? Weißt du, das Gespräch kommt ja dann automatisch.
Du würdest lügen müssen.
Und deswegen proaktiv mache ich den Cold Call und pack das Ding auf den Tisch und lass alle lachen.
Ja, wie wurde es da aufgenommen?
Das war überraschend akzeptierend. Mhm. Aber auch hier weiß ich, dass Jenny ganz besondere Eltern hat und nicht ganz besondere Schwiegereltern, die das mitbringen, dieses, hey, wir gehen zusammen durch dick und dünn als Familie. Jeder hat seine Herausforderungen, aber wir sind halt die Lemkes, ne? Und da arbeiten wir dran und wir kriegen das zusammen hin. Und das ist so ein bisschen der Goldtopf am Ende des Regenbogens. Ne?
Ein viel besseres Gefühl, als drauf zu sein, ne?
Voll.
Das ist auch schön.
Und Jenny, also du hast allen Grund, stolz zu sein. Aber gibt es irgendwas, auf das du ganz besonders stolz bist heute?
Danke erstmal. Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit, mich für irgendwas zu profilieren oder so. Aber als Roman gesagt hat, sagt er öfters auch in anderen Podcasts, dass ich ihm damit das Leben gerettet habe. Durch meine Akzeptanz und die Hilfe, die ich ihm bereitgestellt habe.
Und deine Liebe.
Ja, genau die. Mhm. Stimmt aber noch was. Den liebe ich ja.
Ich habe ihn akzeptiert. Das ist mein Mann. Und ich habe ihn akzeptiert.
Komm mal, was da wollen.
Ja, das ist gut.
Durch dick und dünn, im wahrsten. Ja, also da bin ich schon stolz drauf.
Durch dick und dünn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ihr seid so cute.
Ihr seid wirklich cute.
Weißt du, was ich mir gerade so gedacht habe? Wieso funktioniert sowas und wieso funktioniert es manchmal nicht? Also an der Stelle, ne, wenn wieder du rufst an, du sagst, hey, mein Partner hat mir gerade aufgemacht, dass der ist voll gekruxt in Nacht zu meinem Bett gekommen und hat gesagt, der hat die letzten 7 Jahre durchgezogen und bla 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 und führt da so eine Art Parallelleben von dem. Was soll ich dir sagen in der Beratung? Ich würde sagen, Vorsicht, das ist auf jeden Fall toll, dass das aufgemacht hat, aber du musst jetzt erstmal auf dich achten. Ich würde dir keine positive Prognose geben können. Und ich wäre auch nicht der, der gesagt hat, ja, da musst du jetzt unbedingt mit ihm durch, weil das klappt sicher oder so, sondern ich würde sagen, ey, da kannst du eigentlich davon brace yourself, because this shit is not going to stop.
Ja,
weißt du?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch zu scheitern.
Und es ist, ich wäre falsch gelegen an der Stelle. Ja, genauso wie ich meiner Frau geraten hätte, lauf, wenn sie mir von mir erzählt hätte. Ja, ja. So, renn weg und wir sind seit jetzt im 11. Jahr. So. Und ich habe überlegt, warum hat es funktioniert bei euch? Und es ist, die Antwort ist ganz einfach. Also mal abgesehen von deinem wunderbaren Charakter, Jenny, ist die Antwort einfach. Der Roman war ready.
Ja.
Er war bereit. So. Mhm. Und das ist natürlich krass. Also, dass er das so lange geheim gehalten hat, bis er bereit war.
Eigentlich das war auch gut. Einen besseren Zeitpunkt hätte es nicht geben können.
Hätte das nach der A3, hätte er reingeschissen.
Ansonsten wärst du auch mit draufgegangen, Jenny, weil wenn er noch nicht bereit gewesen wäre, das wäre eine ewige Abwärtsspirale mit Hoffnung und Scheitern und Hoffnung und Scheitern und am Ende scheitert ihr zusammen. Also diese Kombi aus Roman war ready und du kommst auch aus einer anderen Welt und hast andere Traumata, andere Muster, die ihm vielleicht helfen ausnahmsweise, weil ihr euch ergänzt. Ich glaube, diese Kombi ist euer Erfolgsrezept geworden.
Auf jeden Fall. Also das mit dem Ready, das ist die Spitze der Pyramide. So, das ist muss sein, weil sonst funktioniert der Rest nicht. Aber es ist so krass, wie in Anführungsstrichen einfach, obwohl es gar nicht einfach ist, also es sein kann, wenn du einen Menschen einfach nur zugestehst, er selbst sein zu dürfen und in seinem Tempo wachsen zu dürfen, aber schon natürlich zielorientiert, was dann daraus wirklich erwachsen kann. Und ich denke so, ey krass, so einfach kann es sein.
Da sind aber schon auch Kants dabei. So, das ist alles toll. Es ist ein wunderbares Beispiel trotzdem, ne? Also da, das ist, also wir wünschen, ich meine, du machst das, du kennst doch die Leute, die schreiben ja dir auch so. Also wie oft ist es so, weißt du, wir haben leider kein Rezept, das wir geben können, wo wir sagen können, so, guck mal, macht's wie die Lemkes oder macht's hier wie Kat und Max irgendwie so. Nein, weil
das ist zu individuell.
Das ist so individuell. Da müssen wir echt, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir mal ein Buch sammeln mit Erfolgsgeschichten. So, wann war der Zeitpunkt? Wann haben es Leute wirklich geschafft, die Sachen so hinter sich zu lassen? Oh, ist das toll. Weißt du, noch lange bevor ich dich ja kennengelernt habe, saß ich ja hier, damals noch mit der Tara und dann irgendwann, er so, ja, meine Frau hat da 7 Jahre lang nichts davon. Und die Tara und ich so, wie jetzt? Weißt du, so, wie kann denn das sein? Wir konnten es uns ja gar nicht vorstellen. So. Bei mir ist dann der erste, oh, die hat noch ein dunkleres Geheimnis. Vielleicht ist sie Serienmörderin.
Endlich, es ist ja nicht mehr vergiftet.
Ach ja, und in der Nacht wurde ich weg, so, du so dachtest, er hat dein Messerset gefunden, so, weißt du, so. Und dann ist es nur, er hat einen Koks, so, ja, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank, das kriegen wir hin. So, aber mach den Schrank nicht auf, ne, so. Oder keine Ahnung, so, wir waren uns überhaupt nicht, wir können uns das gar nicht vorstellen, so. Und dann über die Jahre ist ja dann das Bild gewachsen von, wie hat er gelebt und wie, so ging das und wer bist du? Irgendwie war das jetzt ein schöner Abschluss, so, von auch meiner Reise. Das zu verstehen.
Ja.
Wer ich bin?
Wer ihr seid. Wieso zum Teufel hat das funktioniert? Nicht nur das 7 Jahre verbergen, sondern auch das 7 Jahre jetzt so. Oder wie viele Jahre sind es jetzt?
2019, 6.
So,
also eigentlich ist es ja auch ein gemeinsam Heilen. Ne?
Genau. Wie diese Reise. So. Warum sitzen wir heute hier? Der Podcast, den würde es nicht geben, wenn er
noch konsumieren würde.
Wenn er noch so konsumieren würde. Ich meine, wir haben ja mittlerweile Konsum, wir sind ja keine Abstinenzler.
Mhm. Und als Krönung hat Roman ja sogar im Rahmen von GJH, also während der Staffeln, seinen Nachnamen geändert und dich geheiratet.
Genau,
also
das ist
der schönste
so.
Beweis.
Ja.
Ich glaube, uns ist bewusst, dass wir uns da was gebaut haben. Also so unseren eigenen Topf, wo ganz fett Glück draufsteht, den ganz viele Menschen sich eigentlich wünschen.
Ja.
Und dass das was ganz Besonderes ist. Und das, also mir ist auf jeden Fall bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass das, ja, so ein bisschen Unicorn-mäßig.
Und du hast, glaube ich, eine Nummer gut.
Was?
Du hast eine Nummer
auch.
Gut.
Du kannst einen richtigen Bock schießen.
Pass auf, was du als nächstes sagst.
So was bin ich noch gar nicht gekommen.
Du hast eine Nummer gut. Weißt du, was machen das? Ein Katzencafé aufmachen. Irgendwie sowas richtig. Ich habe 27 Katzen gekauft.
Wenn man eine Tierhaarallergie.
Ja, genau. Da muss er dann durch.
Aber nur 7 Jahre, dann machen wir Therapie.
Ja, genau. Dann machen wir wie in der Katzentherapie.
Ja, geil.
Das klingt doch gut. Ich muss aber auch sagen, dass die Unwissenheit und die Naivität in dem Fall, weil ich ja nicht diese Berührungspunkte hatte mit den Substanzen, wahrscheinlich auch geholfen haben, dass ich gleich gesagt habe, das kriegen wir hin, weil ich gar nicht wusste, wie schlimm wird es überhaupt. Ja, also, dass ich da vielleicht ein bisschen zu naiv war, kommt mir vielleicht sogar zugute.
Und man muss auch sagen, hey, also ich habe das ja wirklich gewollt. Ich habe wirklich daran gearbeitet. Und ich habe auch immer relativ kontrolliert Substanzen missbraucht. Wenn jemand in einer Phase ist, wo er einfach nur impulsiv sich und alle seine Emotionen wegmachen will, dann, also das hätte ja auch nicht funktioniert.
Dann wäre der aber auch keine 7 Jahre zusammengeblieben.
Nee,
das ist Interessante. Dass auf der einen Seite ist dieser Moment der Party mit der Lüge, ist eigentlich ja ein Problem. Auf der anderen Seite hat ihn das ja daran gehindert, komplett zu eskalieren gleichzeitig noch. Also ich als jemand, der ja auch verborgen konsumiert hat jahrelang, nicht ganz, weil meine Frau halt einfach selber konsumiert hat, die hat mich halt viel öfter erwischt, aber trotzdem hat es dazu geführt, dass ich halt viel weniger abkacken konnte.
Mhm.
Weißt du, wie viel Taufen oder Ding ich so drin saß? Gott, ich halt's nicht, ich schaff's nicht.
Trink die Uhr!
So, morgen ist Taufe und ich so, ja, weiß ich. Fuck! So, weiß ich, mein. Und das sind die Momente, die dann wir auf dieser Lügner-Seite sozusagen irgendwie durchhalten müssen. Aber gleichzeitig, das ist ja der seidene Faden, der diesen Ballon hält, dass der nicht
abzischt.
In das Universum knallt.
Ja, voll, wenn schon Lügen, dann mit Strategie und konsumieren, ne?
Und alles nicht gut. Wir wollen nichts davon, nichts
Vielleicht
davon ist eine Handlungsanweisung.
Ich schreibe ein Buch.
Ja.
Anleitung zum Geheimkonsum und guten Lügen.
Tolles Buch.
Super, Bestseller.
Wird wahrscheinlich tatsächlich ein Bestseller.
Wenn ihr Titelvorschläge für dieses Buch habt oder andere Inspirationen, Feedback, was auch immer, vielleicht auch ein bisschen Liebe an Jenny. Die traut sich das nämlich alles gar nicht so zu, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Du bist so eine tolle Frau.
Dann das kann ich mir zurückgeben.
Danke. Dann schreibt uns gerne an gj@swr3.de. Haut die Kommentare auch bei Spotify voll und unter allen Streamingdiensten, wo es Podcasts gibt.
Ja, danke schön.
Danke, dass ich hier sein durfte. War ein Fest mit euch.
Dito und tschüss.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
So, und jetzt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Wolfram Koch. Ihr hört mich in Geldwäscheparadies Deutschland.
Geldwäscher lachen über die deutsche Politik.
Deshalb muss jetzt die Europäische Union ran. Die EU baut eine neue Behörde auf, um Geldwäsche zu bekämpfen. AMLA heißt die und die sitzt, na klar, im Finanzzentrum Frankfurt.
Banken, Drogenkriminalität, Luxusgüter, alles, was Geldwäsche braucht, ist hier in Frankfurt vorhanden.
Ausgerechnet Deutschland, oft als Paradies für Geldwäscher gescholten, jetzt als Zentrale für den Kampf gegen schmutziges Geld?
Durch Geldwäsche kann man Märkte beeinflussen.
Geschätzt fließen etwa 30 Milliarden Euro jährlich an gewaschenem Geld in den deutschen Immobiliensektor.
Was haben Wohnungspreise mit Geldwäsche zu tun? Was läuft schief im Kampf gegen Geldwäsche? Wie Geldwäsche funktioniert, was Europa jetzt dagegen tun will, wie schmutziges Geld die Demokratie schwächt und was dagegen helfen könnte, darum geht's hier. Geldwäscheparadies Deutschland. Viel Spaß
in der ARD Audiothek.